von der Macht des Glaubens. Sehnt ihr euch manchmal danach, dass euer Glaube mehr bewirkt? Wünscht ihr euch, dass Jesus so deutlich sichtbar an und durch euch handelt? Ja? Dann könnte es heute spannend werden. Ja, ich möchte mir mit euch eine biblische Geschichte anschauen, die spielt kurz vor Jesu Kreuzigung. Und Jesus ist mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen, um das Passafest zu feiern. Und da gibt es diese Szene, wo er in den Tempel geht und dort die Händler rauswirft, die Verkaufstische umstößt und so. Er kennt das vielleicht. Und das ist keine blinde Wut. Das ist es nicht, dass Jesus da einfach mal gerade ausrastet, so. Sondern das ist etwas, wo er wirklich zornig wird und wo er einfach auch deutlich macht, dass diese Heuchelei und diese Scheinfrömmigkeit, die er sieht, dass die eben der Begegnung mit Gott im Wege steht. Und danach verlässt er eben mit seinen Jüngern den Tempel, verlässt die Stadt und geht nach Bethanien, ist ungefähr 3 Kilometer entfernt. Und wahrscheinlich hat er dort bei den Geschwistern Maria, Martha und Lazarus übernachtet, seinen Freunden, wie er das ja schon öfter getan hat. Und dann am nächsten Morgen geht er mit den Jüngern wieder nach Jerusalem. Und da kommt es dann zu folgender Begebenheit. Matthäus 21, 18 bis 22. Als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter dran. Da sagte er zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Und augenblicklich verdorrte der Baum. Die Jünger sahen es voller Staunen. Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren, fragten sie. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist. Ihr könnt dann zu diesem Berg hier sagen, hebe dich empor und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es halten, was immer es auch sei. Ja, wer von euch hat diese Geschichte schon mal gelesen oder gehört? Bitte mal eben Handzeichen geben. Okay, und wer von euch fand die, die ihr die schon mal gelesen oder gehört habt, fand die ein bisschen seltsam, um nicht zu sagen verstörend und fand irgendwie, das passt jetzt eigentlich nicht so zu Jesus. Okay, auch nochmal ein paar, gut. Ja, also genauso ging es mir auch. Also das ist definitiv so eine leicht bis mittelschwer merkwürdige Geschichte, ja. Ich habe gedacht so, ja okay, dass Jesus jetzt hier so die Händler aus dem Tempel rausschmeißt, so das kann ich nachvollziehen, ne. Aber dass er jetzt so einen Feigenbaum da verdorren lässt, ne, nur weil er Hunger hat und der Baum jetzt zufällig mal gerade keine Früchte trägt, das finde ich schon irgendwie ziemlich verstörend. Und dann setzt er das auch noch mit dem Glauben in Bezug, ja, und sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr nicht nur den Baum kaputt machen, ihr könnt auch einen Berg ins Meer stürzen. Okay. Also ich finde, das ist eine dieser Geschichten definitiv mit Stolperstein, ja, die sich nicht sofort erschließen, die uns aber einladen, mal so ein bisschen dazu verweilen und so ein bisschen genauer hinzugucken. Und das gibt es in der Bibel ja sehr oft, ne, so Stolperstein-Geschichten. Und das ist super spannend. Ja, gucken wir mal, wo diese Geschichte uns heute hinführt. Zunächst habe ich gedacht, mal ein bisschen Botanik. Also ich persönlich kenne mich mit Feigenbäumen jetzt nicht so aus. Ich bin jetzt auch nicht so die Gärtnerin. Vielleicht kennt ihr euch besser aus, ich weiß nicht. Aber ich habe mich jedenfalls schon mal informiert. Also ich habe gelesen, dass Feigen zu den ertragreichsten Pflanzen im Mittelmeerraum gehören. Und sie tragen mindestens 2-mal im Jahr Früchte. Also im Mai, Juni werden die Frühfeigen reif und dann nochmal im August und September die Sommerfeigen. Und dann kann es auch vorkommen, dass vereinzelt noch Feigen am Baum bleiben. Und wenn der Winter mild war, dann reifen die im Frühjahr auch nochmal nach. Dann gibt es also noch ein drittes Mal Früchte. Und das Einzigartige an dem Feigenbaum ist, dass im Frühjahr, also jetzt im Mai, Juni, bei den Frühfeigen, dass er da gleichzeitig total belaubt ist und Blüten hat und Früchte trägt. Und irgendwann fallen dann die Blätter wieder ab und dann sieht der Feigenbaum eben bis zum späten Frühjahr dann ziemlich kahl aus. Aber eben das Besondere ist halt dieses gleichzeitig voller Blätter und eben voller Früchte sein. Ja, und wenn dieser Baum da im April, also Jesus war ja mit seinen Jüngern im April da in Jerusalem, ne? Passafest, 15. April, eine Woche vorher ungefähr, spielt diese Geschichte. Zu dieser Zeit einen Feigenbaum zu sehen, der ganz viele Blätter hat, das war schon an sich sehr ungewöhnlich, weil eigentlich fing das da ja erstmal wieder an. Noch ungewöhnlicher war, dass dieser Baum dann aber keine Früchte hatte. Jetzt nicht, weil die Zeit dafür gewesen war, es war ja noch ein bisschen früh, aber weil eben diese Blätter zu dieser Jahreszeit und die Früchte zusammengehören. Und wenn man dann eben einen Feigenbaum gesehen hat, der voller Blätter war, dann konnte man einfach davon ausgehen, dass der auch Früchte trägt. Behaltet das bitte mal im Hinterkopf, wenn wir uns jetzt angucken, wie Jesus weiter handelt. Ja, Jesus hat jetzt Hunger und er geht zu diesem Baum hin, der da voller Blätter ist, und er findet keine einzige Frucht. Ganz, ganz viele Blätter, aber keine Früchte. Und jetzt weiß Jesus, wenn dieser Baum jetzt keine Früchte trägt, wo er diese vielen Blätter hat, dann wird er auch später keine Früchte mehr tragen. Irgendwas stimmt mit diesem Baum nicht. Entweder ist er krank, oder es handelt sich um einen verwilderten Baum. Und beides kann in unserem Glaubensleben auch passieren. Es kann krank sein oder unser Glaubensleben kann auch verwildern, wenn wir es nicht pflegen. Und dann sagt Jesus eben jetzt zu dem Baum, nie mehr sollst du Früchte tragen, und der Baum verdorrt. Und das klingt ja jetzt so ein bisschen so, als würde Jesus aus so einer Enttäuschung heraushandeln, ne? Er hat Hunger und dachte, oh, jetzt esse ich ein paar leckere Feigen, geht hin, nix da, Mist, verdorr oder so, ne? Ein Frustwunder sozusagen. Aber könnte es nicht vielleicht sein, dass Jesus an diesem Feigenbaum vielleicht etwas deutlich machen will? Der Feigenbaum ist auch in der Bibel ein Symbol für Fruchtbarkeit und für Frieden und für Wohlergehen. Der Prophet Micha zum Beispiel im Alten Testament spricht vom Jerusalem, vom neuen Jerusalem in der zukünftigen Welt, als einem Ort, an dem jeder in Frieden in seinem Weingarten und unter seinem Feigenbaum sitzen wird. Also Frieden, Wohlergehen und Fruchtbarkeit. Und der Feigenbaum, den Jesus da sieht, der sieht zwar fruchtbar aus, ist er aber nicht. Schein statt Sein, könnte man ihn nennen. Und genau das ist ja Jesu Vorwurf auch an die frommen Juden damals, die geheuchelt haben. Ja, dass sie in den Tempel gehen, dass sie ihre Opfer bringen, und dass ihr Alltagsleben aber teilweise ganz anders aussieht. Dass das nicht zusammenpasst. Und er macht deutlich, dass Glaube mit Leben zu tun hat, mit unserem ganz normalen Leben. Und Glaube sich auch im Leben erweisen muss und einüben muss und sichtbar werden soll. Und das sagt er jetzt auch seinen Jüngern, weil die sind nah an Jesus dran. Und haben erkannt, dass er der Christus ist, der Messias. Aber auch ihr Glaube soll ja jetzt nicht irgendwie so eine abgeschnittene, theoretische Sache sein, sondern er soll wirklich ganz konkret sich in ihrem Leben erweisen. Ja, kein Buchstabenglaube oder so, sondern wirklich etwas ganz Praktisches, das sie auch in Bewegung setzt. Was Jesus an diesem Feigenbaum tut, das ist im Grunde wie diese Tempelreinigung auch so eine prophetische Handlung, mit der er einfach auch zeigt, was mit dem Volk los ist, diese eine Frucht, die Gott von seinem auserwählten Volk, vom jüdischen Volk erwartet, die bringen sie nicht hervor. Und das ist nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und gleichzeitig zeigt Jesus eben seinen Jüngern auch, in eurem Glauben geht es auch um das ganz normale Leben. Und da soll sich der Glaube erweisen, da soll er sichtbar werden. Und das hat mit Glaubensschritten zu tun und mit der Frage, inwiefern lasse ich mich von Jesus Christus in Bewegung setzen. Dass ich Glaubensschritte gehe, wenn er mich dazu auffordert. Dieser Baum vom damals, der sah vom Weitem richtig klasse aus. Und jeder, der diesen Baum gesehen hat, ist davon ausgegangen, dass dieser Baum natürlich voller Früchte ist. Weil die Früchte eines Feigenbaums, die entwickeln sich auch nach innen hin. Die sind also durch die Blätter erstmal verdeckt. Ja, und wie viele Früchte wirklich da sind, das sehe ich erst, wenn ich ganz nah rangehe. Und das ist jetzt die Frage in Bezug auf unser Leben. Lassen wir das an uns heran? Also lassen wir Jesus auch wirklich nah an uns heran? Wollen wir ihm auch nahe kommen? Ja, oder bleiben wir lieber auf Distanz, wo man schön unsere schönen Blätter sieht und aber nicht erkennen kann, ob und inwiefern da wirklich Frucht da ist? Was passiert da eigentlich, habe ich gedacht, als dieser Baum auf Jesu Wort hin verdorrt? Wird da aus einem fruchtbaren Baum ein fruchtloser Baum? Dass Jesus also da einen gesunden Baum zerstört oder so? Nee. Der Baum trägt hinterher, logischerweise, also verdorrt ist, keine Früchte mehr, aber die hat er vorher auch nicht getragen. Das hat man nur nicht gesehen, durch die vielen Blätter. Aber als Jesus dann sagt, er soll nie mehr Früchte tragen und diese Blätter verdorren, da sieht man dann weithin, was aber auch vorher schon Realität war. Aber man hat es eben nur nicht gleich gesehen. Und das kann eben mit unserem Glaubensleben auch so gehen. Also es ist ja erstaunlich, wir können wirklich uns aus der Beziehung zu Jesus Christus lösen. Wir können sogar schon uns ganz gelöst haben. Es kann schon richtig übel aussehen. Und wir können aber noch erstaunlich lange nach außen hin in unserer Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, sogar vor uns selbst, so einen frommen Schein wahren. Weil ehrlich, wir wissen ja, wie die Blätter auszusehen haben, damit sie gut aussehen, oder? So, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann wird irgendwann, früher oder später, wird einfach sichtbar, was schon lange vorher in unserem Inneren durch die Blätter verdeckt passiert ist. Jesus will uns zurechtbringen. Er will ausräumen, was der Beziehung zu ihm im Wege steht. Lassen wir uns darauf ein? Oder ist uns der Preis zu hoch? Jesus lässt seine Leute ja nicht im Unklaren darüber, dass Nachfolge wirklich auch was kostet. Aber er zeigt uns eben auch, wie wunderbar und wirklich wie spannend und zutiefst erfüllend es sein kann, mit ihm eben unterwegs zu sein. Also ich meine, wir leben mit einem Gott, dem wirklich alles möglich ist. Ja, ein Wort von Jesus und der Feigenbaum verdorrt. Ein Wort von ihm und Dämonen müssen weichen. Ein Wort von ihm kann neues Leben schaffen. Jesus handelt in Vollmacht und diese Vollmacht, die behält er jetzt da nicht ängstlich für sich oder so, sondern die weitet er auf seine Jünger, auf seine Nachfolger aus und bevollmächtigt sie ebenfalls. Und dieses Handeln, dieses Leben in der Vollmacht Jesu, das ist eben wirklich Leben auf sein Wort hin, auf das hin, was er sagt. In der totalen Abhängigkeit von ihm und im Vertrauen auf Jesus. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, sagt Jesus, dann könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist, ihr könnt sogar zu diesem Berg hier sagen, heb dich empor und stürz dich ins Meer und es wird geschehen. Ich hoffe jetzt, dass ihr nicht alle Gebirge zerstört. Ich mag die Berge. Okay, aber ich komme gleich noch auf die Berge. Aber hier sagt Jesus ja erstmal, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt. Und mit diesem Zweifel, da ist Kleinglaube gemeint, also mangelndes Vertrauen. Und das ist ja genau das, was auch Petrus erlebt hat. Ne? Es ging er mit Jesus auf dem Wasser, also den Blick immer auf Jesus gerichtet. Und dann hat er da auf die Wellen geguckt, hat er Angst gekriegt. Das ist ja sehr zersetzend für unser Vertrauen. Ja, und dann ist er eingesunken. Er hat aber gerufen, hilf mir her. Und Jesus hat ihn sofort genommen und hat ihn hochgezogen und hat ihn gefragt, hier Petrus, was ist los? Hast du so wenig Glauben? Vertrau mir doch. Vertrau mir doch. Und Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen und dass wir wirklich im Vertrauen auf ihn auch Glaubensschritte setzen und in Bewegung kommen, wann immer er uns dazu auffordert. Glauben heißt doch nicht, dass ich niemals einen Zweifel spüre, sondern Glauben heißt, dass ich eben mit diesem Zweifel zu Jesus komme. Wie was auch eben von bei diesem Vater, der gesagt hat, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben, war das auch so. Er ist trotzdem zu Jesus gekommen, eben mit diesen Zweifeln. Heiko und ich, wir hatten mal Nachbarn und die hatten einen äußerst lauffaulen Sohn. Der hat zwar unwahrscheinlich früh irgendwie laufen gelernt, ich glaube so irgendwie, keine Ahnung, ist egal, jedenfalls ungewöhnlich früh. Aber im Kindergartenalter ist er dann total lauffaul geworden. Und dann hat er jeden Weg, der so 3 bis 5 Minuten überstiegen hat, den hat er einfach verweigert. Und seine Mutter hat ihn jeden Morgen mit dem Buggy zum Kindergarten gebracht und auch wieder mit dem Buggy abgeholt. Ja, und irgendwann waren wir bei diesen Nachbarn dann mal wieder eingeladen zum Essen. Und dann erzählte die Mutter, ja, dass eben dieser Sohn total gern Fußball spielen lernen möchte und dass sie ihn jetzt im Fußballverein angemeldet haben. Und das sagte Heiko dann völlig trocken. Ja, das stelle ich mir aber sehr anstrengend vor, wenn du immer den Buggy durch den Strafraum schieben musst. Also sie hat es mit Humor genommen und also der Junge ist beim Fußballspielen wirklich selbst gelaufen, ja. Aber das ist natürlich eine witzige Vorstellung, oder? Ich meine, eine Mutter, die ihren lauffaulen Sohn da im Buggy über das Fußballfeld schiebt. Weniger witzig ist, wenn wir es von Jesus so erwarten. Ja, wenn wir denken oder diese Erwartung haben, dass er wirklich uns das Leben so angenehm wie möglich gestaltet. Dass er uns, weiß ich nicht, jetzt alles von uns fernhält, was uns in irgendeiner Form unangenehm ist oder uns auch Angst macht. Dass er, Schwierigkeiten in Luft auflöst, bevor wir uns überhaupt damit befassen müssen. Dass er dafür sorgt, dass uns unser Lebensstandard erhalten bleibt und so, ja. Jesus sorgt für uns. Ja, das hat er uns versprochen, könnt ihr nachlesen, schwarz auf weiß. Was er aber nicht versprochen hat, ist, dass er uns im Buggy übers Spielfeld schiebt. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil es nicht gut für uns ist. Weil Jesus will, dass unser Leben wächst, dass es aufblüht, dass es sich entfaltet, dass es Frucht trägt. Und dazu ist es einfach wichtig, dass wir im Vertrauen auf Jesus Schritte setzen. Glaubensschritte. Ja, das ist wie, wenn wir unsere Muskulatur aufbauen, dann geht das einfach nur dadurch, dass wir trainieren, dass wir uns bewegen. Und wenn wir uns lange Zeit nicht mehr bewegen, dann verschwindet das auch wieder. Ja, und genauso ist das in unserem Glaubensleben auch. Unser Glaube, der muss einfach auch sich üben und der muss auch gefordert und herausgefordert werden. Und dazu sind eben diese Glaubensschritte ganz fantastisch geeignet. Und Glaubensschritt heißt nichts anderes, als dass ich, wenn Jesus mich dazu auffordert, in Bewegung komme, und das tue, was er da von mir will, ohne dass ich schon etwas von dem Versprochenen sehe. Und auch da, die Bibel, eigentlich gibt es gar keine anderen Geschichten, die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die auf Gottes Wort hin losgegangen sind und etwas in Bewegung geraten sind, etwas getan haben, sich auf etwas eingelassen haben, obwohl sie noch nichts von dem Verheißenen gesehen haben. Ja, das hat sich dann auf dem Weg gezeigt oder hinterher oder vielleicht haben es dann auch erst, ja, mit Sicherheit im ganz großen Bild haben sie es dann später gesehen. Ja, sehen wir dann auch, wenn wir ganz bei Jesus sind. Aber was all diese Menschen verbindet, also ich meine, wenn wir das heute lesen, ne, das können wir ja immer, ja, wenn ich auf meiner Couch sitze, ne, kann ich lesen, ich sehe das Ende der Geschichte, ich weiß jetzt, wie es ausgeht, kann ich das ja natürlich relativ gelassen jetzt irgendwie lesen, ja. Aber ich meine, das wussten sie ja auch noch nicht. Ne? Und es waren auch ganz normale Menschen, in einer anderen Zeit gelebt, in einer anderen Kultur als wir, aber es waren Menschen auch mit ihren Vorstellungen, auch mit Ängsten. Aber sie sind eben auf Gottes Wort hin losgegangen und haben im Gehen gesehen, dass das Wasser trägt. Ja, manchmal denken wir vielleicht, es müsste gerade umgekehrt laufen, ja, dass Gott uns erst so einen ganz starken Glauben schenkt und dann können wir losgehen. Ne? Ja, wenn Gott mir im Vorfeld alle Zweifel und Ängste nimmt, ne, und ich wirklich, wirklich, wirklich sicher sein kann, dass die Geschichte gut ausgeht, ja, und dass meine Möglichkeiten und meine finanziellen Mittel und meine Kräfte auch wirklich ausreichen, ja, dann könnte ich natürlich losgehen, ne? Boah, da wäre so ein Glaubenszelt, ne? Aber so, das ist schwierig. Und ich schätze, so ist es den Jüngern auch gegangen. Also ich schätze nicht nur, das wird ja auch berichtet, ja, dass sie manchmal dachten, oh, wie sollen wir mit dem, was da auf uns zukommt, zurechtkommen? Und sie hatten Sorge, dass ihr Glaube dafür einfach noch zu klein ist. Und so bitten sie Jesus, mehre unseren Glauben. Und was sagt Jesus darauf? Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, das ist nicht wirklich groß, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Mit anderen Worten, ihr braucht keinen größeren Glauben. Weil Jesus ist so groß und seine Macht ist so groß, dass ein mini winziges Fünkchen an Glauben an ihn wirklich ausreicht, um Großes zu bewirken. Wir brauchen nicht mehr Glauben, wir müssen nur einfach losgehen im Glauben. Ja, dass wir leben, beten, uns bewegen und tun, was unser Herr uns sagt. Wir können Glauben nicht aus uns heraus produzieren, erwartet Gott auch gar nicht von uns. Aber wir können natürlich unser Leben auf eine Weise gestalten, dass es glaubensstärkend für uns ist oder dass wir unseren eigenen Glauben aushöhlen und schwächen. Ja, du brauchst nur jedes Mal, wenn Gott dich zu irgendwas auffordert, Nein sagen. Nö. Nee, ist mir zu riskant. Dann, ja, genau. Aber Jesus sagt es eben genau andersrum hier, ne? Geht los und glaubt und vertraut und immer wieder wirbt er um unser Vertrauen. Er sagt, dass wir eben mit ihm Berge versetzen können. Und jetzt komme ich zu den Bergen. Weil in der Bibel sind die Berge ein Symbol für Schwierigkeiten und Hindernisse. Ja, und Jesus sagt hier nicht, dass uns das erspart bleibt in der Nachfolge. Aber er sagt, dass wir eben diese Schwierigkeiten, diese Hindernisse, diese Berge mit ihm zusammen überwinden oder auch beseitigen können. Und dazu müssen wir uns eben ganz an Jesus hängen und mit ihm gemeinsam eben auch Schritte gehen. Ich möchte euch mal einen kleinen Text vorlesen, den hat ein Grundschulkind geschrieben. Am Ende seiner Grundschulzeit hat einer unserer Söhne so ein Heft geschenkt bekommen. Und da hatten alle Schüler aus der Klasse geschrieben, wie sie sich ihr Leben in 15 Jahren vorstellen. Und das hier ist jetzt der Beitrag von einem sehr fußballbegeisterten Mitschüler. Er hat geschrieben, heute in 15 Jahren laufe ich gerade im Berliner Stadion auf, einen kleinen Jungen an der Hand. Stolz und glücklich sieht er sich um, meine Rückennummer ist die 2. Es ist so wunderbar, die ganzen Menschen, die Blitze der Kameras. Doch trotzdem bleibe ich konzentriert und behalte einen kühlen Kopf. Denn heute ist das entscheidende Spiel. Heute geht es um alles, den Einzug in die WM. Von den Rängen winken mir meine 2-jährige Tochter, der ältere Sohn und meine Frau zu. Ich bin sicher, ich gebe alles und wir gewinnen das Spiel. Ey, ist das nicht großartig? Also ich übertrage das mal. Unser Leben ist, wenn wir so wollen, das entscheidende Spiel. Und hier geht es um alles, für uns und für die Menschen um uns her. Und die himmlische Welt, die feuert uns von den Rängen aus an und sie jubelt uns zu. Und der Satz, ich bin mir sicher, ich gebe alles und wir gewinnen das Spiel, der kann unser sein. Nicht, weil wir so besonders begabte Leute jetzt irgendwie wären, so Supermänner und Frauen oder so. Aber hey, wir gehören in die Mannschaft des Siegers. Mit Jesus können wir nur gewinnen. Und wenn wir auf Gottes Wort hin wirklich Dinge tun, dann ist das ja nicht so, dass er uns so ein bisschen Kraft schenkt und sagt, teil dir das gut ein und sieh mal gut, dass du damit hinkommst. Sondern wenn wir in Gottes Auftrag unterwegs sind, in seiner Vollmacht, dann handelt er mit seiner göttlichen Allmacht durch uns. Mit der Kraft, die neues Leben schafft. Mit der Kraft, die, mit der Gott auch heilt, mit der er Neues schafft, neues Leben schafft. Der Kraft, der sich selbst Naturgewalten beugen müssen. Und diese Kraft, die will er an uns und durch uns wirken lassen und zur Entfaltung bringen. Glaubst du, dass mit Jesus Christus alles möglich ist? Ja, gut. Ich bin auch so neu davon gepackt worden in der Predigtvorbereitung, weil der allmächtige Gott gibt uns Anteil an dem, was ihm gehört, weil er lässt seine Kraft durch uns wirken, bezieht uns in sein Handeln ein, was er uns damit für eine Bedeutung zumisst und für einen Wert. Und mit ihm ist ja wirklich alles möglich und das möchte ich nicht mehr vergessen. Und darauf will ich mich verlassen, weil das spricht er uns zu. Gott will mit seiner ganzen Kraft an uns handeln und durch uns. Und dazu braucht es wirklich nicht mehr, als ihm zu vertrauen. Amen. Ich habe euch 2 Fragen mitgebracht, die bekommt ihr auch später noch, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Zum ein bisschen nach- und weiterdenken. Das eine, in welcher konkreten Situation, konkret, ist gerade dein Vertrauen zu Jesus gefragt? Und das andere, wo ist es an der Zeit für dich, einen Glaubensschritt zu setzen? Ja, das möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben und lasst uns noch beten. Lieber Herr, danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass du uns einlädst, mit dir zu leben. Danke, Herr Jesus Christus, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben und auferstanden bist, dass du der Herr bist, der quicklebendig ist und dass du, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir schon hier und jetzt wirklich dieses volle Leben in dir haben dürfen, dass wir das schmecken dürfen, dass wir ja einfach uns so von dir gehalten, getragen wissen dürfen. Danke, dass du uns durch und durch kennst, dass du weißt, ja, wie leicht wir uns auch ablenken lassen, wie wir uns auch irre machen lassen von dem, was um uns her passiert. Herr, und du hast mir das selbst letzte Tage in einem anderen Zusammenhang nochmal so deutlich gesagt und mich herausgefordert, wirklich da Dinge einfach nicht von Menschen zu erwarten, nicht von meinen Umständen zu erwarten, sondern von dir. Und Herr, das will ich tun. Und ich danke dir für deine Geduld mit uns und dass du immer wieder auch um unser Vertrauen wirbst und dass uns immer wieder zusprichst und uns einlädst, vertrau mir doch, vertrau mir doch, vertrau mir doch. Ja, wir wollen dieses Vertrauen wagen, immer wieder neu. Und ich bitte dich, dass du in jedem Einzelnen von uns uns das zeigst, wie es in unseren Herzen aussieht, dass du in unsere Angstbereiche hineinkommst mit deinem Frieden, mit deinem Licht, dass du aufdeckst, was der Beziehung zu dir im Weg steht. Und danke, dass du ein Herr bist, der uns nicht verdammt, der uns nicht aufgibt, der uns nicht fertig macht, sondern der uns wirklich einlädt. Danke, dass wir eingeladen sind in deine heilsame und alles verändernde Gegenwart zu kommen. Herr, und danke, dass du uns immer wieder herausforderst, Glaubensschritte zu setzen. Und danke für jeden Schritt, den hier jeder schon gegangen ist. Und danke, Herr, dass du es nutzt, um unseren Glauben zu stärken. Aber dass du eben auch sagst, dass es gar nicht so daran hängt, wie groß oder klein unser Glaube ist, sondern dass wir einfach im Vertrauen auf dich mit all unserer Ängstlichkeit und Zweifeln dann doch dir folgen dürfen und erleben dürfen, wie du uns führst und dich kümmerst. Danke, Herr, für deine Liebe. Amen.